willkommen wie immer, ihr Lieben. Wir sind zurück mit Special Episodes und zwar mit den Episoden vom Kontextur Podcast Festival 2025 in Basel, das wir veranstaltet haben. Wir haben mehrere Episoden aufgenommen und ihr hört gerade in eine dieser Episoden rein. Wir freuen uns, wenn ihr euch alle Episoden anhört, vielleicht sogar auch die Podcasts, die bei uns zu Gast waren und aufgenommen haben. Und jetzt geht's wie immer los. Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner wie immer. Der Schnitt kommt von Rosa Toneik und die Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady tun. Und alle weiteren Infos und Links, wo, was und wie, findet ihr wie immer in den Shownotes. Viel Spaß beim Reinhören.
Bevor wir starten, ein Disclaimer. In diesem Live-Podcast geht es um eine Brandkatastrophe. Tod, Verlust und traumatische Erlebnisse kommen zur Sprache. Falls euch die Inhalte emotional zu stark belasten, könnt ihr jederzeit den Raum verlassen.
Yeah, hello, hi, in the fire is flat 16 Greenfield Tower.
Sorry, a fire where?
Flat 16 Greenfield Tower.
Right, okay.
Quick.
They're on their
it's
way.
Burning.
Yes, I know it's burning, but they are on their way. You've only just called, as long as you're okay. Yeah?
Okay.
I don't care what anyone says, there's no way that that fire should spread that quickly on a newly refurbished building.
What if the companies are not selfish? What if the government takes seriously the social housing and take action and follow up really seriously? What if the TMO person who fake his qualification?
Not all of them bear the same degree of responsibility for the eventual disaster. But as our reports show, all contributed to it in one way or another, in most cases through incompetence, but in some cases through dishonesty and greed.
And that means action to free markets, action to widen choice, action to reduce government intervention. Our aim should not be more and more detailed regulation from the center. It should be to deregulate and to remove the constraints on trade.
Am 14. Juni 2017 um 0.54 Uhr britischer Zeit brach im Grenfell Tower in London ein verheerendes Feuer aus. Ausgelöst durch einen defekten Kühlschrank in einer Wohnung im vierten Stock breitete sich das Feuer rasend über die Fassade aus und verwandelte das 24-geschossige Wohngebäude innerhalb kürzester Zeit in ein brennendes Inferno. Ein traumatischer Vorfall, nicht nur für die Bewohnerschaft, sondern ein Symbol, das bis heute nachwirkt. 72 Menschen verloren ihr Leben, darunter 18 Kinder. Es war die tödlichste Wohnhaus-Brandkatastrophe im Vereinigten Königreich seit dem Zweiten Weltkrieg. Was zunächst wie ein tragischer Einzelfall erschien, entpuppte sich als das Ergebnis eines komplexeren Zusammenspiels aus politischen, wirtschaftlichen und planerischen Fehlentscheidungen. Deregulierung und Sparpolitik. Über Jahre hinweg wurden Sicherheitsvorschriften gelockert und Investitionen in den sozialen Wohnungsbau reduziert. Ungeeignete Materialien, die maßgeblich zur schnellen Ausbreitung des Feuers beitrugen. Und Versagen der Baukultur. Ein Desinteresse an der Sicherheit der BewohnerInnen, Unehrlichkeit und Geiz haben den Wohnen für die Katastrophe bereitet. In der heutigen Kontextur-Podcast-Special-Episode möchten wir den Brand des Grenfell Towers als konkretes Beispiel für systemisches Versagen beleuchten. Dabei stellen wir uns zentrale Fragen. Welche Verantwortung tragen Architektinnen, PlanerInnen und Behörden für die Qualität des gebauten Raums und damit auch für die Sicherheit von BewohnerInnen, insbesondere in sozial benachteiligten Milieus? Und wie können Planungsparadigmen weiterentwickelt werden, um Katastrophen wie die des Grenfell Towers künftig zu verhindern? Und was hat sich bereits getan? Anhand der Chronologie des Geschehens und mit Stimmen rund um die Brandkatastrophe, unter anderem aus einem Gespräch mit dem Londoner Stadtplaner Ed Wall, möchten wir das Ereignis einordnen, strukturelle Hintergründe beleuchten und die Relevanz für aktuelle Herausforderungen des Bauens diskutieren. Denn Ereignisse wie Grenfell sind keine Ausnahme. Sie machen tiefliegende Probleme sichtbar, die auch anderswo bestehen. Wir beginnen mit der Nacht des Brandes und mit dem ersten Kapitel Stay Put, Anleitung zum Systemversagen.
That's going, they need to get up there, that's what they're doing.
That whole block's gone.
Go, go!
Wow. It's going to go right to the top of that building, isn't it?
Okay, wir starten mit einer Chronologie des Tathergangs. Der Tag des Brandes. 13. Juni 2017, ca. 23.50 Uhr. Es ist kurz vor Mitternacht, kurz bevor der Tag des Brandes anfängt. Die meisten Bewohner schlafen jetzt bereits. 14. Juni 2017, ca. 0.54 Uhr. Das Feuer ist in der betroffenen Wohnung ausgebrochen, im vierten Stock. Der erste Notruf wurde abgesetzt und die London Fire Brigade ist auf dem Weg. Sie kommen sehr schnell. Der Brand entstand in Wohnung 16 im vierten Stock durch einen Elektrobrand in einem defekten Kühlschrank. Circa 1 Uhr. Die London Fire Brigade trifft nur wenige Minuten nach dem Anruf, außergewöhnlich schnell, ein. Das Feuer hat sich aber bereits durch die Fenster gefressen und springt auf die neu sanierte Fassade über. 1.10 Uhr bis 1.30 Uhr. Das Feuer klettert rasch an der Fassade empor und breitet sich über die hinterlüftete Ebene und die brennbaren Fassadenpaneele über mehrere Stockwerke schnell aus. Der Kamineffekt beschleunigt die vertikale Ausbreitung. Der Grenfell Tower wurde 2015, 2016 saniert, also ein Jahr bevor der Brand ausgebrochen ist. Die Fassadensanierung wurde zum einen aus energetischen Gesichtspunkten gemacht, aber auch, weil man im Borough of Kensington und Chelsea, was eigentlich ein innenstadtnahes Viertel ist, diesen Schandfleck, dieses 70er-Jahre-Wohnungsbau ein bisschen aufhübschen würde, kam eine schöne Aluminiumfassade, ACM, Aluminium Composite Material, drauf. Und das Problem war, die hatte einen Polyethylenkern und hinter dieser Fassade saß ebenfalls noch brennbare Dämmstoffe und davor war eine große, große 13, 14 Zentimeter Hinterlüftung. Und all dieses Zusammenspiel hat es gebracht, dass wir zu dieser Katastrophe kamen. Die Bewohner haben sich beschwert und haben Warnungen ausgebracht. Sie haben auf deutliche Brandschutzmängel bei der TMO, der Tenant Management Organization, hingewiesen. Aber diese Warnungen wurden von der Hausverwaltung und auch von den Behörden ignoriert. 1.30 Uhr bis 2 Uhr. Die Feuerwehr kämpft gegen einen sich rasant entwickelnden Fassadenbrand. Und das ursprüngliche Brandschutzkonzept des Gebäudes, Compartmentalization, funktioniert nicht. Es gibt nicht genug Brandschutzriegel. Das Feuer springt von innen nach außen, nach oben, auf die Krone. Es geht einfach überall rum. Es geht nicht. 2 Uhr bis 3. Das Feuer hat fast die gesamte Fassade des Gebäudes erfasst. Dicker, giftiger Rauch dringt in viele Wohnungen und ins zentrale Treppenhaus ein. Viele Menschen sind gerade in ihren Wohnungen eingeschlossen oder versuchen, über das Treppenhaus zu entkommen. Einige fliehen in höhere Stockwerke, in der Hoffnung, dort sichere Räume zu finden, was sich aber als fatal herausstellen wird. 3 bis 4 Uhr. Die Feuerwehr rettet einige Bewohnerinnen. Insgesamt 65 Menschen werden durch die Einsatzkräfte geborgen. Aber andere schaffen es auch eigenständig, hören nicht auf die Stay-Put-Regel und befreien sich. Viele weitere jedoch sind eingeschlossen oder werden vom Rauch überwältigt. Es kommt zu tragischen Szenen. Manche Menschen springen vom Hochhaus in den Tod. Ab ca. 4 Uhr. Das Feuer ist weiterhin außer Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern an. Die Feuerwehr kämpft mit enormer Hitze und der immer weiteren Ausbreitung. Wir sind mittlerweile bei den Morgenstunden. Erst am frühen Morgen gelingt es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Und das gesamte Ausmaß der Katastrophe wird sichtbar. Bilanz: 72 Menschen sterben, zahlreiche weitere werden verletzt oder verlieren ihr Zuhause. Der Brand gilt als eine der schwersten Brandkatastrophen in der Geschichte Großbritanniens.
Ihr merkt schon daran, wie wir diese Geschichte erzählen, dass es fast nicht möglich ist, die Dramatik dieses Events nachzuerzählen. Und das habt ihr vorhin auch schon gehört. Wir werden Stimmen hören, die einordnen und beschreiben. Und gerade weil diese Situation vor allem für Hinterbliebene, Familien und für alle die, die Menschen verloren haben, so dramatisch war, wollen wir auch mit dieser Perspektive einsteigen. Direkt nach dem Brand die erste Hilfe. Schnelle Hilfe ist vor allem von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst gekommen, von der Tenant Management Organization. Freiwillige aus ganz London haben sich zusammengeschlossen, haben Lebensmittel herangeschafft, haben versucht, Leute unterzukriegen, haben Decken und so weiter herangekarrt und haben versucht, die Traumabewältigung sofort vor Ort zu leisten. Dazu hören wir jetzt die erste Stimme.
It was in the moment that I jumped on the chair and made my first announcement. Hello, may I have everyone's attention, please? I repeated my call, and with the help of men who had more bass in their voice than mine, people gradually stopped and looked up at me. I knew I had to tell everyone about Westway, but instead I found myself calling for something else first. Before I say anything, can we get a cheer for the volunteers? Every voice in the car park cheered, and the sound of unity refreshed our spirits. It was then less than 15 minutes I updated everyone about Westway. I asked for vans to be uploaded and unloaded for the donations to sit tight until we had confirmation of storage. I asked for boxes to be sorted into the following categories: bedding, babies, men, women, children, toiletries, household and food, perishable, separated from non-perishable. We set up stations for each category, and I assigned a leader to each one. I then grouped volunteers into teams of 5 to help their leaders manage their station, and in less than 3 hours, we were close to seeing the floor again. I may have been the one on the chair, but without everyone's help, I would have been useless. People were very gracious to me. Whenever I made a call, hands shot up and people stepped forward to meet every need. Drivers volunteered their vehicles, mums volunteered their time in between the school run, women offered to cook and feed volunteers, and I could easily lose my word count to testify of the work of so many individuals. Friday was nothing short of a miracle, for under the glare of Grenfell Tower, people below banded together and served the community in love.
Die Stimme, glaube ich, macht klar, wie nah dieser Fall den Menschen gegangen ist. Eine Freundin von mir war tatsächlich auch engagiert in der Gruppe von Menschen, die sich vor Ort eingesetzt haben. Und die Gruppe, die sich da eingesetzt hat, Überlebende, Hinterbliebene, die aus dem Nichts versucht haben, Hilfe zu organisieren, haben nach diesem Event auch weitergearbeitet, um gewisse Hardships abzufedern, um Leute aufzufangen. Die ganze Koordination lief spontan, aber super effektiv. Es wurden Spenden sortiert, Aufgaben verteilt, wie ihr das eben gerade gehört habt. Und selbst in dieser chaotischen Situation hat man es geschafft, Solidarität dieser Community zu erzeugen und eine Art Hoffnungsschimmer, ob dieser Brandkatastrophe zu erzeugen. Vielleicht erinnert ihr euch auch selbst an die Bilder, die es davon auch in den Medien gegeben hat. Katharina hat es vorhin gesagt, der Brand ging mega lange. Es hat ewig gedauert zu löschen. Und am Morgen sah man dann immer noch dieses große, riesige, abgebrannte Objekt, das im Raum stand, das die Leute natürlich auch permanent vor ihrem Gesicht hatten, der riesige Turm, der da immer noch gebrannt hat. Überlebende und andere Helfer haben dann Grenfell United gegründet und haben sich zusammengetan, um für Gerechtigkeit und Aufklärung und grundlegende Veränderungen im sozialen Wohnungsbau zu kämpfen. Und daran sieht man auch schon, wie reflektiert und breit auch die Betrachtung dieses Themas sofort auf der Bewohnerinnenseite war. Also ich lese hier einmal kurz die Aspekte vor und die Ziele, die sie sich selbst genommen haben. Erstens die Aufklärung und Gerechtigkeit für die 72 Opfer und ihre Familien, konsequente strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen, Demand Charges, Verbesserungen im Brandschutz und ein generelles Verbot gefährlicher Baumaterialien wie brennbare Fassadenverkleidung, Einführung eines unabhängigen Regulators für Sozialwohnungen, damit Mieterinnen und Mieter künftig Gehör finden und Missstände nicht mehr ignoriert werden. Und ein würdiges Gedenken an die Opfer und Unterstützung der Hinterbliebenen.
Genau, hier sieht man schon, mit wie vielen Themen es eigentlich alles zusammenhängt in diesem ersten Kapitel mit der Chronologie. Und vor allem auf diese Aspekte von Gerechtigkeit werden wir später nochmal kommen. Jetzt geht's erstmal weiter mit den politischen Folgen des Brandes. Wir kommen nun zum zweiten Kapitel. The Public Inquiry, 7 Years, 4 Months and 27 Days. Verantwortlichkeiten und Handlungsmacht. Wer trägt die Verantwortung?
Unser Podcast hat ja auch The Grenfell Report oder The Grenfell Inquiry im Titel. Da muss man noch mal ganz klar sagen, das ist eine Untersuchung, das ist kein Strafverfahren, kein Rechtsverfahren. Es geht erstmal nur um das Auffinden der Evidence, der Beweise und rauszufinden und darzulegen, was ist eigentlich genau passiert. Und der Brand war ja am 14. Juni und bereits am 15. Juni 2017 hat die damalige Premierministerin Theresa May angekündigt, dass es diese Untersuchung geben wird, damit sichergestellt wird, dass diese Brandkatastrophe umfassend aufgeklärt wird und damit man auch Maßnahmen einleiten kann, damit so etwas nicht nochmal passiert. Und jetzt hören wir Ihre Stimme.
Right now people want answers and it's absolutely right. And that's why I am today ordering a full public inquiry into this disaster. We need to know what happened. We need to know, have an explanation of this. We owe that to the families, to the people who have lost loved ones, friends and the homes in which they lived.
Bevor wir weitergehen in die Beschreibung der Inquiry, merkt euch für die weitere Folge dieser Konversation, die wir hier haben, was diese Politikerin gerade gesagt hat. We need to know what happened. Der Ablauf der Inquiry ist dann in zwei Phasen geschehen. Also erst wurde sie natürlich eingerichtet. Im August 2017 ging sie formell los unter dem Inquiries Act 2005. Und ein pensionierter Richter, Sir Martin Moore-Blick, wurde eingesetzt und zum Vorsitzenden ernannt. Die zwei Phasen haben sich dann aufgeteilt. Einmal von Juni bis Dezember 2018 mit einem Fokus auf die Ergebnisse in der Brandnacht und die Brandursache, um überhaupt rauszufinden, wie konnte sich das Feuer ausbreiten, also all die Dinge, die Katharina vorher schon gesagt hat, Fassade und so weiter, und auch zum Verhalten der London Fire Brigade sowie der Rettungsdienste. Es wurde zu Anfang auch sehr schnell laut, dass die Fire Brigade nicht ordentlich gearbeitet hätte und natürlich auch diese Stay-Put-Order wurde dann später in den Medien stark kritisiert. Als Ergebnis wurde dann der Bericht im Oktober 2019 veröffentlicht, der feststellte, dass brennbare Aluminium-Verbundfassade mit dem Polyethylenkern der Hauptgrund für die schnelle Ausbreitung war. Daraufhin gab es dann die Phase 2, also den zweiten Inquiry-Prozess ab 2020 und der untersuchte dann nochmal tiefer liegende Ursachen, darunter Bauvorschriften, Sanierung, Verantwortlichkeit von Planern, Behörden und Bauunternehmen und auch Herstellern. Und der Abschlussbericht, und das ist auch der Grund, wieso wir heute hier sitzen und zu diesem Thema sprechen, ist dann erschienen im September 2024 und war rund 1700 Seiten lang. Das Ergebnis, dazu hören wir dann auch gleich nochmal ausführlichere Stimmen und unterschiedliche Einblicke, hat festgestellt, dass der Brand die Folge von jahrzehntelangen Versäumnissen war. Von Regierung, lokalen Behörden und all den anderen Beteiligten, also Bauunternehmer, Architekten, Architektinnen, Zulassungsstellen und so weiter und so fort. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass die Politik sofort Aufklärung gefordert hat und natürlich aber gleichzeitig auch beteiligt war. Ein sehr herausstechender Satz im Report war mitunter, dass die Arbeit der beteiligten Akteurinnen von Inkompetenz bis hin zu Unehrlichkeit und Gier reichte. Ziemlich dramatische Worte für politische Berichte, wenn man andere politische Berichte kennt. Die London Fire Brigade wurde für ihre Vorbereitung kritisiert, jedoch für den Einsatz selbst schlussendlich gelobt. Die Frage, die sich stellt, ist dann, wieso gibt es eigentlich keinen Strafprozess? Da haben wir auch länger drüber gesprochen, was da eigentlich noch passiert. Voraussichtlich wird es einen geben ab 2027. Katharina hat das vorher schon gesagt. Die Inquiry war quasi dafür da, oder die beiden Reports, um tatsächlich aufzudecken, was der Tathergang bzw. was genau die Gründe waren, dass es zu diesem dramatischen Brand kam. Bis heute gibt es eben keine Anklagen gegen Einzelpersonen oder Unternehmern, und wieso das genau so ist und wie diese Verknüpfungen sind, das werden wir uns jetzt gleich in den nächsten detaillierteren Aufdröselungen der Verantwortungsstruktur anschauen.
Genau, und deshalb kommen wir zum Kapitel 3, The Renovation, der Auslöser des Brandes im Detail.
Also wir haben ja eben schon gesagt, vor kurz ein Jahr vorher wurde der Grenfell Tower eigentlich umfassend saniert, oder es gab eine umfassende Fassadensanierung. Der Tower ist ja selber aus den 70er Jahren. Deswegen ist, würde ich sagen, das ist auch ein interessantes Beispiel, weil wir ja gerade in diese Sanierungszyklen, das haben wir ganz viel. Wie geht man eigentlich mit dem Baubestand aus den 70er Jahren aus? Ich komme ja ich wohne ja in Leipzig. Da haben wir auch den Plattenbau, auch PH 16, 16 Stockwerke, hohe Hochhäuser. Und die wurden eben auch so zacki, racki, zacki saniert mit neuen Fassaden. Und da hören wir das auch immer. Es steht immer mal wieder in den Nachrichten. Und man sieht das einfach, wenn man sich ein bisschen auskennt. Ich habe ja auch mal kurz beim Baugutachter für Schadenskartierung gearbeitet. Dieser extrem schwarze Rauch, dieses Brandbild, dass das so nach oben durchgeplatzt ist, also dieser Overheat-Effekt. Und da sagt man, also da weiß man einfach schon, welche Materialien da auch im Spiel sind. Es ist so, also die Sanierung sollte gemacht werden. Es war aber natürlich auch wieder nicht so viele Mittel da, und es gab auch Zeitdruck. Und es gab verschiedene Varianten, was macht man, aber am Ende hat man dann eben diese Aluminium-Verbundlösung gesucht, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, hinterlüftet mit einer Dämmung, und man hat die ganze Fassade aber nicht genug vor diesen Brandüberschlägen geschützt. Das ist ganz interessant, auch in Deutschland wurde ja 2016 nach einer Reihe von Bränden, haben wir strengere Richtlinien auch von den Herstellern bekommen, dass wir einfach viel mehr Brandriegel brauchen, immer über den Fensterstürzen, aber auch viel mehr in den Fassaden. Und die Feuerwehr auch in Deutschland fordert, dass es einfach noch mehr sein muss, wenn man eben mit XPS oder EPS oder eben diesen erdölbasierten Dämmstoffen arbeitet. Bei uns ist es ja eine andere Lage. Im Hochhausbereich dürfen entflammbare Materialien gar nicht eingesetzt werden. Deswegen ist es oft bei uns Mineralwolle. Aber dort ist es eben gemacht worden. Man hat diese hochentflammbaren Materialien eingesetzt. Eigentlich waren sie auch nicht so richtig dafür zertifiziert. Aber jeder hat irgendwie gesagt, das ist das Budget. Ach, na ja, gut, jetzt ist es bestellt. Jetzt kommt's dran. Und davor kommt eben die Aluminiumfassade. Es gibt ganz interessant, das haben wir jetzt nicht mitgeguckt, aber wenn man sich dieses Detail davon wirklich ansieht, dann sieht man wirklich, wenn man es sich vorstellt, man sieht den Kamin im Detailplan. Also man hat das alte Gebäude, die Fenster wurden versetzt, nach hinten gesetzt sogar, und es ist so viel Luftraum geschaffen worden, dass man sieht, wie wenn von innen die Hitze kommt und es kommt nach draußen und von unten zieht der Sauerstoff nach, wie es einfach ein krasses Feuer geben wird. Und genau das ist ja auch passiert. Also es gab eine lückenhafte und mangelhafte Brandschutzberatung. Es gab ein Kompetenzgewirrwarr, wie das wahrscheinlich ja viele von euch auch in der Berufspraxis kennen. Die gewählte Fassadenverkleidung wurde in den Brandschutzkonzepten nicht genau berücksichtigt. Also die Brandschutzkonzepte haben nicht zur schlussendlich gewählten Fassade gepasst. Natürlich war dann auch die bauliche Ausführung noch mangelhaft. Es gab auch keine gute Bauüberwachung. Also es sind einfach eine Menge Fehler, also kleinste Fehler sind passiert, die sich dann aber aufaddiert haben und diese Katastrophe erzeugt haben. Das beauftragte Architekturbüro, das heißt Studio I, sie hatten keine Erfahrung mit Hochhäusern und der gerade der Sanierung des 1970er Jahre Bestandes und sie haben diesen Auftrag auch ohne reguläre Ausschreibung erhalten. Das hatte ich eben schon erwähnt, natürlich war Effizienz und Kostendruck der Hauptgrund, dass dann eben auf diese Arten der Materialien gesetzt wurden. Und die Bauaufsicht ist auch nicht eingeschritten. Also alle haben sich so ein bisschen unwohl gefühlt. Selbst die Hersteller haben mal darauf hingewiesen. Aber das kennt man, finde ich, ja auch selber oft, wenn man in diesen Prozessen ist, dass man nie so richtig den Moment findet, wo man sagt, jetzt full stop, das kann man wirklich nicht verantworten. Sondern es ist dann einfach einfacher zu sagen, oh, mit einem schlechten Gefühl gehen wir jetzt einfach den Schritt. Es ist bestellt, es liegt da, es kommt jetzt in die Fassade und basta.
Ich glaube, ein Kernfaktor war auch, dass es eben dieses Hin- und Herschieben der Verantwortung gab. Das hast du schon angedeutet, dass die Architekten davon ausgegangen sind, dass die Brandschützer das schon machen und die Brandschützer dachten, ja, die Architekten haben das schon richtig ausgesucht und die haben dann wieder, ne, so von Hersteller zu wo auch immer hin gereicht. Und dazu hören wir jetzt auch nochmal eine spezifische Stimme von einer BBC-Reporterin, die den ganzen Prozess beobachtet hat und das auch nochmal sehr klarstellt, wie krass diese Situation war unter allen Projektbeteiligten.
Genau, und falls es euch auch interessiert, hat Kate Lamble, die wir gleich hören, auch mit BBC zusammen einen sehr detaillierten Podcast gemacht mit vielen Episoden, also so kurzen Episoden. Und ich finde auch, dass sie jetzt nochmal diese Verantwortungsverschiebung vor allem auch im Bereich der Architektur nochmal sehr, sehr gut zusammenfasst.
The refurbishment of Grenfell begins in 2011, when a new school and leisure center covered in cladding was being built opposite. Staff at the local council discussed whether Grenfell's concrete walls should also be covered up. And this email show, they thought, could help prevent one of their worst property assets looking like a poor cousin to that new facility. Cladding wasn't the only thing to be added. There were new boilers, the lower floors rearranged to fit extra flats. And the work to design this was given to the same architects who'd worked on the school and leisure centre opposite, a company called Studio E. Studio E, though, had never overclad a high-rise residential building before. In fact, staff admitted to the inquiry that if there had been a competition to decide who would get the work, they wouldn't have won. They simply didn't have enough relevant experience. Of course, a lack of experience doesn't mean you're destined to do a bad job, but new challenges require research. The lead architect Studio E put on the Grenfell refurbishment, though, told the public inquiry he didn't familiarise himself with the building regulations on fire safety. And when fire safety standards were put to him at the inquiry, he didn't recognise most of them. When selecting materials, Studio E included several suggested by other companies without checking whether they met government guidance. What they did do is ask fire safety consultants to review the project. Exovo wrote three draft fire safety strategies. All three stated the refurbishment would have no adverse effect on external fire spread. None mentioned Grenfell would be clad at all. Exovo staff told the inquiry they thought the architects would ask them to look at cladding if necessary. Here then, we have a company without expertise relying on a company without full knowledge of the project. And those lines of responsibility would become even more tangled when a design and build contractor, Ryden, took over and hired a web of subcontractors who often hired their own. In all, there were more than 17 companies involved in the Grenfell refurbishment. At the public inquiry, almost all argued that they didn't hold responsibility for checking the work for fire safety. Instead, pointing to another they presumed was checking. I'll give you an example. The specialist cladding company, Harley Facades, passed drawings to the architects. They presumed the architects would check them for compliance. The architects presumed the specialist contractor was doing that. They were just going to check them for architectural intent, how they looked. With responsibility unclear, neither actually carried out the checks. Beyond the lack of knowledge and unclear responsibility here, there has always seemed to me to be something else at play, an inherent lack of curiosity. It's not just the assumption that someone else would probably check, it's the lack of interest in who would be doing that, in how one piece of work would link with another. And that's something Dame Judith Hackett has told me she also came across in her wider review. There's this moment at Grenfell that I often think about. As the combustible cladding and insulation were fitted to the outside of the building, another team inside were fitting insulation underneath and around the new windows. And during that process, they switched the material from non-combustible mineral wool to the same form of combustible insulation being fitted outside. And to my imagination, that suggests two teams who could potentially see each other through the window were fitting combustible products either side of a millimeter-thick rubber membrane, creating together a clear route for flames to move from the inside to the outside of the building. Neither asking the other what they were doing, none considering the implications of how their work would work together. And there's a phrase which comes up time and again at Grenfell, whether it's through the evidence of civil servants or conversations I've had over the years with firefighters, that they didn't think something that bad could happen here. Maybe that created an environment of complacency. To tackle that, I'd suggest that curiosity, that question, who's doing this, what's going in there, that has the potential to change a lot.
Also sind mehrere Sätze aus diesem Quote bei mir hängen geblieben. Also das Thema Curiosity, glaube ich, das halten wir uns nochmal zurück für später. Einer der letzten Sätze, dieser Aspekt, dass niemand dachte, dass sowas Schlimmes passieren kann hier bei diesem Gebäude, ist auch ein Punkt, der total heraussticht, weil ich glaube, dass das super prototypisch ist für was immer alle vermuten. So schlimm kann es dann gar nicht passieren. Und solche Zusammenhänge passieren aber dann, weil so viele kleine Faktoren, wie du das vorher auch beschrieben hast, zusammenkommen und dann auf einmal zu dieser krassen Katastrophe führen. Grenfell steht ja für sich als ein Fall. Aus deiner Perspektive vielleicht, wie blickst du, gibt's das auch bei anderen Projekten? Wir haben auch schon über deutsche Projekte gesprochen, wo das passiert. Wie sieht's bei uns in Deutschland aus beispielsweise?
Also meine These ist, dass wir das auch in Deutschland eventuell in den nächsten Jahren öfter sowas sehen werden. Also vielleicht nicht unbedingt Brand, aber wir hatten ja vor kurzem in Dresden ist die Carola-Brücke zusammengestürzt. Die steht, seitdem das passiert ist, genauso wie der Grenfell Tower, der ja jetzt da einfach auch steht, steht die Brücke auseinandergebrochen in der Stadt. Es ist, glaube ich, 2 Minuten vorher ist noch so eine Bahn vorbeigefahren. Es ist nichts passiert, aber dann denkt man so, hä, sowas kann doch bei uns in Deutschland mit den vielen Normen und wir haben doch sicherlich jede Woche jemand, der unsere Brücken anschaut. Das kann doch nicht passieren. Aber tatsächlich, was ja passiert ist, so dass unsere kommunalen Verwaltungen, dass alle Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten, das erstmal haben wir ja in den 70er Jahren oder wir haben sehr viel Bautätigkeit gehabt, die ganzen Bauten und Infrastrukturen sind auf Verschleiß gefahren worden. Sanierungszyklus 30 Jahre, das wurde auf jeden Fall überschritten. Und jetzt geht's bei vielen nicht mehr. Und deswegen haben wir auch in Deutschland gerade ein sehr großes Sondervermögen aufgenommen, weil das, und das ist ja auch vielfältig besprochen worden, dass wenn du das Vertrauen in deine Infrastruktur, in der du lebst und die dich behaust und beherbergt, verlierst, dann ist das einfach ein großes Problem. Und also man kannte es ja früher so von Italien, ist wieder eine Brücke eingestürzt. Und in Leipzig, wo ich herkomme, gibt es zum Beispiel eine Brücke, die ist genau, eine Autobahnbrücke, die ist baugleich, die Carola-Brücke. Da sind sie dann auch irgendwie in den nächsten Wochen direkt hin und plötzlich sind auch einige Sachen unterfangen. Aber nur weil das irgendwo steht, das immer mal wieder geprüft werden muss und immer mal wieder geguckt werden muss, heißt es ja nicht, dass wirklich die Schäden auch erfasst werden. Also es gibt dann ein, so ist es ja auch immer, zum Beispiel bei den Brandschutzverfahren, es wird dann ein Verfahren festgelegt, ein Prozess, da werden dann Grenzwerte festgelegt. Es wird festgelegt, dass 5 Prüfkörper ungefähr das und das erreichen werden müssen. Aber vielleicht kann ich damit das Problem oder das, was passieren kann, auch gar nicht mit erwischen. Und so ist es ja auch ein bisschen bei den EPS, XPS-Sachen. Die haben zwar schwer entflammbar, also in Deutschland, aber wir als Architekten bauen mit diesen Materialien, mit einem heißen Draht irgendwie Modelle. Also wer mal ein Feuerzeug dran gehalten hat, weiß auch, dass vom Material kann es eigentlich gar nicht so sein. Man kann Flammschutzmittel drauf machen, was sich wieder ins Grundwasser ausspült und so. Also so diese Sachen, wie belastbar sind unsere Testsysteme und was passiert, wenn auch alle mal ein Auge zudrücken? Oder das ist ja, also ich arbeite im öffentlichen Dienst und du musst ja ständig umschichten, dann geht's nicht weiter, der will da nicht die Verantwortung übernehmen, dann willst du das auch nicht und dann wird's weiter geschoben. Und das ist ja schon was sich auch in Deutschland, auch in Großbritannien einfach eingeschliffen hat. Deswegen würde ich sagen, das ist schon, also es ist kein Einzelfall, sondern das sind einfach so unsere demokratischen Prozesse und Systeme, die vielleicht auch in ein paar Sachen schwerfällig oder bröckelig geworden sind.
Also ich glaube, es ist super, dass du dieses Beispiel jetzt gerade nochmal gemacht hast, weil es eben aufzeigt, dass es eben nicht um diesen einen Case der Wärmedämmung geht, die entflammt ist, sondern vielmehr um die systemischen Hintergründe. Und das leitet uns auch perfekt über in das nächste Kapitel.
Genau, denn wir wollen the bigger picture uns anschauen, deshalb Kapitel 4. Was sind die tieferliegenden Probleme und Muster? Was sind die Auswirkungen, die wir heute davon sehen?
Wir gehen ins große Bild. Deregulierung, Neoliberalismus und die Folgen für den Wohnungsbau. Ich hatte das vorher schon anklingen lassen, als wir das Zitat von Theresa May gehört haben, dass die Politik ja dann, wenn so etwas ist, immer sehr schnell vor der Kamera steht und verkündet, man müsse das jetzt aufklären. Wir hören dazu einen kurzen Take von Maggie Thatcher, die natürlich beim Thema Neoliberalismus, Deregulierung und Wohnungsbau nicht fehlen darf.
This morning, Margaret Thatcher outlined the most forward-looking and progressive plans for housing that any party has come up with since the war. For the first time, someone has gone back to basics, and the Tory proposals show it. They look at what people want, and the way people live, and they will work.
I don't think we could honestly say we did get housing right last time we were in government. But this time we're determined that things will be better. We have some new answers, and there have to be new answers because problems are changing all the time. They add up to this. Anyone who wants to own his own home can expect help from a Conservative government. And we know what that help will cost. It won't be cheap, especially at a time when money is tight. But it's a question of where you spend government money. And we spend it where it is needed, and we know it's needed in housing.
Ich habe dieses Zitat ausgesucht, weil es da gerade eben um den Punkt geht, wo genau fließt Geld rein und wohin geht staatliches Geld. Und was die Politik von Maggie Thatcher ja auch gezeigt hat, dass eben gerade kein Geld mehr da war für Kommunen, die in ihren eigenen Bestand investieren konnten, eben gerade nicht für Sanierung, eben gerade nicht für leistbaren Sozialwohnungsbau, sondern dass eine Umverteilung stattgefunden hat. Also heutige Wohnungsnot, es ist natürlich nicht überall gleich, aber in den UK auf jeden Fall, hat auch sehr viel damit zu tun, welche Schwerpunkte mit unter den 1980er Jahren eben unter Maggie Thatcher gesetzt wurde. Also Stichworte nur das Right to Buy, dass quasi jeder sein eigenes Heim kaufen kann, und generell der Housing Act 1988 hat dazu geführt, dass insgesamt der Wohnungsmarkt sehr stark dereguliert wurde und das Mietensystem, das Fair Rent System in den UK abgeschafft wurde und stattdessen unsichere Kurzzeitmietverhältnisse zugenommen haben und insgesamt sehr viele Sozialwohnungen weggefallen sind, weil sie privatisiert wurden und damit dann oft einherging, dass Bestand, der bezahlbar war, rausfiel und eben auch noch kaum am regulären Mietmarkt verfügbar war und im nächsten Zyklus dann natürlich auch nicht ordentlich nachgehalten und nicht saniert wurde, weil die Kommunen wenig Geld hatten. Also der Staat hat sich insgesamt zurückgezogen und die Langzeitpolitikfolgen sind dann mitunter eben schon die, dass sich das wiederum auswirkt auf insgesamt im Gebäudebestand, wie viel wurde saniert, was ist der Zustand. Also wir kennen das auch vom Berliner Markt, dass die private Hand halt sehr lange wartet, bis sie überhaupt saniert, wenn sie saniert. Oder was teilweise jetzt ja passiert, dass dann der Staat oder die Stadt Wohnungsbestand zurückkaufen muss, der komplett heruntergewirtschaftet, unsaniert ist und dann teuer wiederum sanieren muss.
Dass sich eben auch die Eigentumsverhältnisse verändert haben, ne? Also mein Vermieter oder Landlord ist gar nicht mehr greifbar, sondern die Straße in Berlin gehört irgendwie gesammelt einer skandinavischen Pensionskasse und ist auch gar nicht für mich erreichbar. Also wenn ich einen Mängel feststelle und anzeige, dann ist vielleicht noch eine Hausverwaltung dazwischen geschaltet, die dann das aber auch vielleicht gar nicht weitergibt und es wird nicht gehandelt. Und das höre ich zum Beispiel auch immer wieder, dass man gar nicht seinen Anspruch geltend machen kann, weil es eben nicht mehr der Vermieter ist, der oben drüber wohnt oder um die Ecke, der dann vorbeikommt, für den das überhaupt eine Nahbarkeit und eine Prägnanz hat. Und das glaube ich ist auch, also je größer die Bestände werden, desto schwieriger wird es auch für die Leute, die sie halten oder wenn sie das nicht wollen, eine Struktur der, ja, der Accountability da zu finden.
Und selbes, also die Logik, die ich gerade beschrieben habe, dass entweder gar nicht mehr saniert wird oder nur weniger saniert, hat natürlich auch Einfluss auf die Qualität, wie saniert wird. Und dann sind wir wieder bei dem Beispiel, das wir beim Grenfell Tower eben haben, dass natürlich versucht wird, so Kosten minimal zu arbeiten, wie es nur geht und dann eben auch entsprechende Materialien ausgewählt werden. Ne? Also Thema Kostendruck auf Wohnungsbau, da kommen wir sicher auch nochmal zu, wenn wir die aktuellere Lage ein bisschen mit reflektieren zu diesem Thema. Die langfristigen Folgen sind natürlich selbe. Auf der einen Seite wird das Wohnen sozial immer prekärer und gleichzeitig der Bestand immer schlechter. Und dazu zum Thema Deregulierung und Privatisierungspolitik hören wir jetzt auch noch mal eine Stimme, und zwar Ed Wall, wie ihn Uli vorhin schon kurz erwähnt hatte.
There is planning changes that are going, that are being proposed through the new government, through the new Labour government under Keir Starmer. There are criticisms of that, those planning changes being too focused on further easing development or making development more possible with less restrictions. I think that if we look at the realities of the context of housing in countries like the UK, it is a fairly unrestricted free market. We don't have rent controls. There's limited controls on land or land ownership, particularly in England. And I think this benefits the market. And the losers ultimately are the people with fewer resources, either to pay rent or to buy property. So I think that my feeling is, as with many other, let's say, housing commentators, is that there needs to be more radical change within housing to recognize that there is always going to be a limited supply. So the question is, how do we, as a country, understand and create policies that ease the pressures. I think that it is largely understood that building our way out of a so-called housing crisis is not going to work. And this has been the pattern for the last two or three governments we have. And I think that the way in which it's also been championed through private development is undermined largely by the way that private developers operate. You know, they buy land, they wait for the value of the land to go up, and then they build very much at their speed in order to maximize profit rather than at the interests either of the government or of the people who need housing.
Dieses Paradigma, das sich aus der Krise herausbauen, das sehen wir, oder es ist nicht nur ein Phänomen in den UK, sondern das Bauen, Bauen, Bauen wird in Deutschland auch gerade wieder als harter Frame gefahren von CDU und SPD, und die Bagger müssen rollen. Also diese Idee davon, dass einfach durch mehr Bauen die Mieten sinken, den gibt es immer noch, diesen Glauben. Und gleichzeitig wird auch weiterhin die Deregulierung gespielt. Also ich meine, wir haben ja diese tollen Karten, less norms, more flow. Wir werden dann noch drüber reden, was Deregulierung für Potenziale bietet, aber eben auch welche Probleme damit sich kommen. Und das ist schon auch der Reibungsbereich, in dem wir gerade sehr stark unterwegs sind. Ne? Also wie viel von dieser Bürokratie, von dem Ganzen zu viel, das ja auch sehr viele Leute ausdrücklich so beschreiben, die Prozesse dauern unglaublich lange, zumindest in Deutschland, in der Schweiz ist es in Tacken besser, kann man das einfacher machen, aber gleichzeitig trotzdem sicherstellen, dass eben gerade die Leute, die sowieso am wenigsten Geld haben und sowieso schwierige Situationen haben, nicht quasi auch noch dann unter den schlechten Baubedingungen oder einer super schlechten Qualität so zu leiden kommen, wie sie es beim Grenfell Tower machen. Und zu diesem Aspekt der gesellschaftlichen Bedeutung und wie der Grenfell Tower ein Symbol auch für soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit ist, hören wir nochmal eine kurze Stimme, bevor wir nochmal eine kurze Reflexion gehen.
This stigmatization of the residents of the estate and Grenfell Tower and social housing in general contributed to the lack of investment and the lack of, you know, care being taken in treating those places like, you know, people's homes. There's 500 odd buildings with similar sorts of cladding. Not all of those are social housing. Quite a lot of them are private housing. Some of them are very high end private housing. But the place where the disaster happened is the place where it's a majority minority ethnic community. It was primarily social housing. And I don't think that's a coincidence.
You're
because
right.
it's different types of things get layered over each other. So yeah, you've got the cladding, but you've also got fire doors that are broken. You've also got a lift that they've decided wouldn't be a firefighting one because they're scared of antisocial behaviour. You've also got just long history of poor maintenance and cost cutting. And once you put all of those things together, you suddenly have a really serious, the conditions together for a really serious disaster.
Ich würde gerne nochmal in das Thema reingehen, aus dem wir jetzt gerade gekommen sind, also Thema Conditions und was heißt es eigentlich, dass genau an dieser Stelle so viele der Faktoren, die wir jetzt schon in unterschiedlicher Blickrichtung betrachtet haben, zusammenkommen. Katharina, was ist deine Prognose? Werden wir eine weitere Zuspitzung dieser Ungleichheiten im Raum erleben in den nächsten Jahren?
Let me think about it. Ja. Ich glaube, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir so in den letzten 10, 15 Jahren sehen, man sieht ja auch, also wir gucken ja auch auf Deutschland, ne? Dieses Sondervermögen, man sieht ja auch, das wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass plötzlich alle in unserem Land wieder glücklich sind, ne? Es ist einfach dieses Gefühl, alle anderen kriegen mehr als ich, alles versickert. Es ist irgendwie eine, das heißt schlechte Stimmung im Land, aber ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass die Leute einfach Erfahrungen machen, dass auch der Raum für sie nicht da ist. Es ist jetzt schon lange so, dass irgendwie, wenn man seine Kinder auf die Schule schickt, bei uns ist das ein verstetigter Baucontainer, der in unserem Viertel steht, der einfach auch, also das ist einfach so, bei den Temperaturen wie heute, die Kinder brutzeln einfach, darum steht so ein Bauzaun und dann gibt es noch so ein Sonnensegel und das ist einfach, das ist jetzt the way to go. Es gibt gar nicht mehr die Ideen, das zu ändern. Das ist okay. Und lange waren es so die öffentlichen Gebäude. Was passiert eigentlich, wenn man in Pflege kommt? Wer das vielleicht auch bei Angehörigen mal gesehen hat? Das ist echt krass, was dann so passiert, was auch in diesen Care Facilities los ist, wie die aussehen, was sie aber trotzdem kosten. Und jetzt sehen wir das ja immer so mehr, dass es wirklich an den Alltagslebensraum, also der eigenen Wohnung gibt. Mein Umfeld, was jetzt irgendwie vielleicht eine Familie gegründet hat, Akademiker, also auch diese Schicht kommt nicht mehr an ihren Raum, den sie braucht. Und ich glaube, das ist sehr, also das beeinflusst eine Gesellschaft sehr, sehr stark und ist so der erste, also der wichtigste Nagel für Verteilungskonflikte, die wir zusehends haben werden und die sich auch stärker manifestieren werden, noch stärker.
Wir sind also zurück beim Desaster, wenn man so will. Was lernen wir also aus diesen Themen?
Ich glaube, wir müssten nochmal über die Verantwortung von ArchitektInnen sprechen. Deshalb würde ich gerne das Kapitel 5 einleiten. Die Architects, welche Verantwortung müssen GestalterInnen tragen?
Ja, also auf jeden Fall müssen sie mehr Verantwortung nehmen, als es passiert ist im Grenfell-Fall. Also wir hören jetzt gleich nochmal Ed Wall, der den Punkt macht, dass es halt nicht nur darum gehen darf, Dinge zu verkaufen, sondern dass es halt gleichzeitig auch die Verantwortung von PlanerInnen ist, dafür einzustehen, dass es eine Qualität gibt im gebauten Raum.
So if a client is going for the cheapest materials or the client is proposing to displace, you know, in the case of some of my research, you know, hundreds of residents from the social housing, then I think that there's questions that professionals need to ask. Advising their clients on the importance of social housing, the importance of particular approaches to urban change. So those would be maybe the two areas. And of course, we can't forget that architects need to run businesses and they need to have jobs. But there's a difference between being a salesperson and being a professional.
Und es, also ich fand das einen super wichtigen Punkt. Deswegen haben wir dieses Zitat auch nochmal so reingenommen, weil er eben auch diese Bandbreite, die wir ja auch immer wieder besprechen, mit reinnimmt. Eben nicht das eine oder das andere, sondern tatsächlich das reflektierte Zusammendenken, sich bewusst sein, dass man natürlich selbst ein Geschäft hat und seine Leute bezahlen muss, aber gleichzeitig eben diesen Aspekt der Baukultur, der was heißt, ein qualitativ hochwertiges Gebäude zu bauen, was heißt es, sozialen Wohnungsbau zu bauen und was haben auch diese Leute verdient, an Qualität im Kopf zu haben. Also das kann sich einfach nicht gegenseitig ausschließen. Vielleicht blicken wir noch mal kurz auf die Rolle der Ausbildung, weil das natürlich auch ein starker Teil von dieser Fragestellung ist. Uli hat uns ein tolles Zitat auch mit abgelegt von Olly Wainwright, der den Punkt auch so ein bisschen aufmacht, ne, was lernt man wann und was sind die Aspekte, die in der Lehre auch wirklich Platz haben müssen. Vielleicht magst du da übernehmen, Katharina.
Tatsächlich finde ich das, also wenn ich so mein Studium in Weimar vergleiche mit dem, was wir jetzt in der Bauco in Braunschweig machen, ist es wieder mehr passiert, auch über die Fragen der Bauwende und über einen viel mehr stärkeren Fokus über Materialitäten, auch wieder mehr eine Beschäftigung mit, wie verhalten sich eigentlich die Materialitäten, weil ich kann mich schon bei mir noch so erinnern, okay, man hat den Entwurf gemacht und dann hat man einfach so, ja, mach mal noch das Detail, ja, okay, hier ein bisschen Dämmung. Und also es war so diese, also dass jeder Strich im Detail einfach eine Geschichte hat, aber auch eine Zukunft haben wird. Ich glaube, das ist absolut wichtig. Und ich finde, da sind wir dann auch wieder ein bisschen bei den Regulierungen, weil wir haben ja auch Bekannte und Freunde, die in Deutschland sozialen Wohnungsbau machen. Und für mich ist es einfach nicht verständlich, dass zum Beispiel der soziale Wohnungsbau, gerade wenn er gefordert wird, so unfassbar durchreguliert ist. Und dann geht es nicht um die Sicherheitsstandard, sondern es geht wirklich darum, dass auf den Quadratmeter festgelegt ist, wie eine Küche im sozialen Wohnungsbau zu sein hat, wie viele Steckdosen etc. pp. Und wenn man eben diese so auch diese Curiosity und so die neuen Ideen aus den Bauaufgaben sofort mal kategorisch ausschließt, dann passiert halt auch sowas, dass man dann so, okay, wir müssen jetzt alles erfüllen, wird schon auf dem Papier, stimmt schon, da gibt es eine Kluft und je komplexer und schwieriger und divers durchregulierter alles ist, desto mehr gehen die Leute natürlich auch in diese Schlupflöcher und sagen, okay, wenn ich so mache, dann geht's schon noch. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Problem in Deutschland. Es gibt ja nicht nur die anerkannten Regeln der Technik, es gibt die DIN, es gibt die Herstellerhinweise, es gibt europäische Normen, die Staatsnormen. Also es gibt einfach so viel und Leute sind so, okay, wie kann ich alles erfüllen? Und diese Situation, dass man sich so fühlt, das ist ja nicht nur in der Architektur und im Bauen, das hat man ja vielleicht auch, wenn man die Steuer macht und so, das kann ich es überhaupt noch richtig machen? Na gut, dann finde ich jetzt so meinen Weg dadurch. Und das meinen wir ja auch mit einer Deregulierung, Regulierung, die schon passieren muss, was aber nicht heißt, dass man an die Sicherheitsstandards, Sicherheitsnormen rangeht.
Ja, ich fand, gestern haben wir im Workshop auch einen interessanten Kommentar bekommen von einer Teilnehmerin, die meinte, sie hätte sich auch immer gewünscht, dass sie tatsächlich so die Bauleitung und Prozessebene besser beigebracht bekommt. Und das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den ich finde, der so reinspielt in die Architekturausbildung, also teilweise auch nachgelagert nach der universitären Ausbildung, dann halt im Büro später. Was heißt eigentlich gute Projektleitung? Was heißt gute Zusammenarbeit? Ne? Also auch, wie wir diese Aspekte, die wir vorher hatten, was heißt guter Informationsaustausch? Wer sitzt mit im Boot? Also Thema auch komplexe Planungsprozesse, interdisziplinäre Planungsprozesse. Wie stellt man sicher, dass Informationsfluss funktioniert und dass auch alle im selben Boot sitzen und wissen, was los ist? Und das hat natürlich auch immer was mit dem Aspekt der Baukultur oder dem ja, Thema des Verhaltens zu tun. Es ist nicht, wie du das vorher auch schon gesagt hast, es ist nicht nur eine Regel, die geschrieben steht irgendwo, sondern das ist eigentlich die gelebte Praxis. Und dazu hören wir jetzt nochmal zwei kurze Zitate.
Put simply, if you work in the construction industry and you do not feel the weight of responsibility you have for keeping people safe, you are in the wrong job. The change we need to bring about is partly about structures and regulations. Sir Martin has set out the key points in what we have proposed, and the report explains our recommendations in detail. But the necessary change is also one of culture and behaviours. Change on this scale needs to be owned and led by those of us working in the sector. It is not enough to pass an act of parliament and to sit back and think the work is done. Without change in behaviour and a recognition that the needs of the people who use our buildings must be placed at the centre of our work, the lessons of Grenfell will not truly be learnt in full. One of the core themes of our report is technical incompetence of many of those involved in the refurbishment project. As hundreds of other buildings are now known to have similar cladding systems, it is clear that the problem of incompetence is widespread. It follows that part of the change that is needed to the culture of the industry is an ongoing commitment to the development of professional skills. If we are not professionally curious, we will not become technically competent. Again, this change needs everyone in the construction industry to play their part in the implementation of the inquiry's recommendations.
Und damit sind wir auch wieder so zurück bei dem Beispiel, wo wir gestartet sind, nämlich bei Grenfell. Also es sind Zitate, die sich auch auf den Fall und die Inquiry beziehen. Und es kommt nochmal das Thema des Professionally Curious. Also ich bin tatsächlich so ein bisschen über den Begriff gestolpert. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Was hältst du von diesem Begriff der Curiosity? Ist das das, was fehlt?
Also ich glaube, in der Architektur gibt es diese Curiosity oder auch im Berufsstand, aber es ist aktuell, glaube ich, schwieriger, diese Neugier auch umzusetzen oder dafür auch, was heißt belohnt zu werden, oder es ist schwieriger, dass man diese wirksam machen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben ja auch viele Freunde, die anders als wir nach dem Studium direkt ins Büro gegangen sind und jetzt seit 5, 6, 7, 8 Jahre da sind. Und das merke ich schon, dass teilweise den, obwohl das wahnsinnig begeisterungsfähige Studierende waren, so nach 5 bis 8 Jahren im Büro, hat man so das Gefühl, dieses, wofür man mal angetreten ist, dass man Neues schaffen will, dass man neugierig und, das heißt visionär, hatten wir eben auch schon, aber dass man Neues schaffen will, dass es gar nicht so ungefähr möglich ist. Und man sieht es ja auch gerade bei, das hatten wir letztens als Diskussion, bei Instagram, es gibt gerade diese Architecture Rebellion Leute, die plötzlich einfach überall aus der Stadt die gleichen Fassaden mit diesen Balkonen posten und sagen, guckt, das machen die Architekten. Kennst du einen, kennst du allen. Das, wofür brauchen wir die? Die machen nur Scheiß. Und das muss man natürlich total kritisch sehen, wie die das framen und dass die sagen, guck mal, wir haben eine KI gefragt. Also Architecture Rebellion gibt es plötzlich für alle Städte, wo die über so eine Meme-Kultur sagen, das hat der Architekt gemacht, das kann uns die KI machen. Das eine ist horrorgraue Kiste mit schönen Balkonen. Das andere hat die KI gemacht. Die hat eine tolle Gründerzeitfassade gebaut. Oder hier wohnt der Architekt, einem schönen Industriebau, Ziegelbau. Aber das baut er euch. Und dieses Narrativ, weil es ja natürlich auch auf Beobachtungen der Leute fußt, ist natürlich total anschlussfähig. Und da sind wir auch so. Ich glaube, wir müssen es schaffen, der Gesellschaft auch diese Curiosity hinzubauen. Und ich glaube, da hat sie gerade in der Breite nicht das Gefühl. Natürlich gibt es die Sachen, die ausgezeichnet werden, die besondere Bauaufgaben sind. Aber so die Gebäude, die die Gesellschaft nutzt, Wohnungsbau, Schulen, Straßen und Stadtraum, Pflegeeinrichtungen, ich glaube, da hat man jetzt gerade nicht das Gefühl, dass die bauende Branche the most curious in town ist.
Ich würde das mal so stehen lassen für alle im Raum. Und wir gehen in das Schlusskapitel.
Genau, wir würden mit dem 6. Kapitel abschließen. Das heißt Less Norms, More Flow. Kommt euch vielleicht bekannt vor, weil es auch auf den Cappies draufsteht. Genau, und da wollen wir uns fragen, was lernen wir aus dem Case Grenfell Tower für die Art und Weise, wie wir heute auch bauen?
Es gibt eben diese Deregulierungsdebatte wieder. Ich glaube, die gibt es auch immer. Auf eine Art und Weise schneller, einfacher, experimenteller. Wo genau gehen wir rein, wenn wir deregulieren? Und was heißt Deregulierung eigentlich? Beziehungsweise was lernen wir aus dem Case Grenfell?
Ich finde, da kann man auf verschiedene Weisen etwas lernen, wie auch die Gesellschaft funktioniert. Erstmal finde ich das überraschend oder erschreckend, dass es wirklich 10 Jahre dauert, bis diese Gerichtsverfahren anfangen. Ich glaube, das ist auch ein Problem in allen staatlichen Strukturen, dass es unfassbar lange dauert, dass wenn Probleme auftreten oder dass es so diese Accountability gibt, dass die Prozesse so langsam malen. Dann würde ich sagen, also das sieht man auch in Basel, es gibt mehr Hochhäuser, es gibt auch wieder mehr Hochhausprojekte. In München diskutiert man Hochhäuser. dass man das machen kann, aber auf jeden Fall bei den Gebäuden ab der Hochhausgrenze, ab 22 Meter. Das ist ja auch nicht umsonst so, weil ab 22 Meter, es gibt einfach keine Drehleiterfahrzeuge mehr, die dann dahin kommen und dich retten können. Deswegen gibt es auch in Deutschland sowas Ähnliches wie diese Stay-Put-Regelung. Das heißt, bleib an deinem Platz, rette dich auch nicht selber, weil wir gehen davon aus, dass das gefährlicher ist, weil du dann in die giftigen Rauchbereiche kommst. Das heißt, bleib da, das Feuer ist in seinem Brandabschnitt und wir versprechen dir, wir haben es so gebaut, dass es nicht aus dem einen Brandabschnitt in den anderen kommt. Und gerade bei diesen Gebäuden darf es absolut keine Deregulierung geben. Und das ist auch für mich immer so, Deregulierung heißt nicht, man muss sofort alles deregulieren. Man muss auf die Prozesse gucken, so wie im sozialen Wohnungsbau. Den kann man doch anders angeben. Warum muss der auf den letzten Millimeter durchdekliniert sein? Das heißt aber ja nicht, dass wir sofort unsere Hochhausstandards ausgeben müssen. Und dieses, also es kann nicht ein Claim für die ganze Branche geben. Und das finde ich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel, das ist wieder deutscher Schwerpunkt, aber jetzt gucken, wie unsere neue Bundesbauministerin so in den Social Media, in den sozialen Medien agiert, dann denkt man so, okay, Verena Hubertz, du hast krasse Claims. Die gehen wahrscheinlich durch, aber es wirkt so sehr bauen, bauen, bauen. Und jetzt machen wir Gebäudetyp E für alles. Aber dass man natürlich eine Debatte darüber führen muss, ganz immer auf den, auch auf den Einzelfall, auf den Particular Case. Das heißt, diese pauschalen Claims finde ich schwierig. Ich finde Gebäudetyp E total interessant. Allerdings, um das zum Funktionieren zu bringen, das hat ja auch Annette Gigon gesagt, muss an diese Haftungsfrage rangegangen werden. Und aktuell ist die Architektur ja sehr in der Verantwortung. Also nicht allein, aber ist es gut, das muss man diskutieren, glaube ich, ist es gut, die Architekten mehr aus der Verantwortung zu nehmen oder ist es eben gut, dass sie in der Verantwortung stehen? Und deswegen glaube ich, Gebäudetyp E, ich finde es auch toll, dass das so lanciert wurde, aber natürlich werden da auch wieder sich andere Leute diesen Vorschlag zu nutzen machen und das ist ja immer klar.
Wir gehen noch mal einmal kurz rein in das Hochhausdebattenthema mit einer deutschen Stimme, die ich recht kritisch sehe, wo auch nochmal angeführt wird, so, ja, bei uns kann das nicht passieren. Wir hören erst die Stimme und dann sage ich noch was zu.
Also sowas wie diese Greenfield Tower würde bei uns so nicht passieren. Das kann man einfach mal ganz klar festhalten. Ich glaube trotzdem, dass man sehr genau hinschauen muss, gerade bei höheren Häusern, ob die Gegebenheiten so sind, dass einfach keine Gefahr für Leib und Leben besteht. Denn wir haben ja über Jahre oder Jahrzehnte haben wir diesen Kunststoff an die Fassaden geklebt.
Ich glaube, dieses Kunststoff an die Fassade kleben, das wird uns auch noch begleiten eine Weile. Es gibt ja auch eine ausführliche Debatte zum Thema Energieeffizienz und Heizen. Das haben wir heute auch schon gehört an anderer Stelle. Und ich glaube eben auch nicht, dass Deutschland per se sicher ist. Also selbst wenn die Regulierungen anders sind, das hat Katharina vorhin auch schon angedeutet, ne, die gebaute Realität ist oft was anderes als die Regulierung dann an sich. Und das ist für mich, glaube ich, auch nochmal so dieser Rückschluss, also auch zu allen anderen Dingen. Du hast es bei Gebäudetyp E auch gerade angekündigt. Es ist halt wirklich eine Frage der, wie setzt man es um? Und haben wir wirklich diesen Standard der Baukultur oder, ne, Baukultur ist auch ein sehr dehnbares und überreiztes Wort, aber sind wir uns der Qualität bewusst, die wir eigentlich bauen müssten, wenn wir für lange Zeiträume und für die Zukunft bauen? Und dann vielleicht noch so zwei, drei andere Punkte, die ich mir noch notiert hatte, was ich spannend finde und was auch in Deutschland immer wieder Debatte ist, so die Revidierbarkeit von beispielsweise auch Brandschutzverordnungen, weil da gibt es ja auch diesen Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland. In Deutschland geht die Brandschutzverordnung sehr stark zurück auf den Weltkrieg, ne? Also man hat quasi die Brandschutzverordnung im Sinne der bombensicheren Stadt erdacht und die ist auch bis heute quasi unverändert. Deswegen ist da die Robustheit der deutschen Gebäude recht gesichert, aber natürlich auch sehr viel eingeschränkt aus dieser Brandschutzperspektive, wohingegen in der Schweiz immer wieder eine Revidierung stattfindet mit der Perspektive, wie bauen wir gerade und was ist eigentlich relevant und wichtig auf dieser Regulierungsebene. Und das finde ich schon spannend, dass das auch so, ne, Regulierungskulturen sind, die halt ganz eine andere Herangehensweise haben, wo man sicher auch auf einer Planerinnenebene die Leute, die sich um diese Regulierungen kümmern, mal so anpieksen kann und da vielleicht auch drüber nachdenkt, was ist auch die Regulierungskultur, die wir eigentlich haben. Willst du noch Reflexionen hinzufügen?
Nee, ich muss sagen, das mit der Regulierungskultur finde ich sehr gut, weil ich glaube, das wäre tatsächlich mal was, worüber man diskutieren könnte, auch mal in der gesellschaftlichen Breite. Weil in Deutschland haben wir das ja vor allem, dass wir so verschärfen und auch eine Komplexität einfügen. Also dass es nicht nur eine Regulierung gibt, sondern dass es ganz verschiedene Orte oder Institutionen oder Entitäten gibt, aus denen Regulierungen kommen können. Und alle muss man irgendwie, müsste man sich auseinandersetzen. Und wenn man merkt, wie auch so die Lesekultur oder so, ich meine, wer hat das letzte Mal AGBs gelesen? Es ist einfach so, es gibt so viel Information, es gibt so viel, aber wir verarbeiten das ja auch gar nicht mehr. Deswegen denke ich schon, es muss einfacher sein, es muss immer wieder auf den Prüfstand, es muss geguckt werden, kann so gut und für die Menschen gebaut werden.
Was ich aber schon auch schön finde, und also wir enden natürlich mit einem positiven Ausblick. Ich finde, das ist auch deutlich geworden an dieser Stimme oder den Stimmen, die wir ganz am Anfang gehört haben, oder wo die Mitbewohner und die Leute, die quasi das direkt miterlebt haben, auch zusammengekommen sind und dann sofort etwas gemacht haben. Es kann natürlich auch eine positive Energie aus solchen total schlimmen Katastrophen erwachsen, und auch aus der Thematik der Eingeschränktheit kann oft oder im besten Fall Mut und Verantwortung entwachsen. Das ist ja auch was wir in der Lehre immer wieder aufnehmen und was schon auch ein Thema ist für, wie bauen wir in Zukunft, welche Verantwortung wollen wir übernehmen, wie viel Mut haben wir auch, anders zu bauen.
Ja, das sehe ich schon auch so, aber wir haben natürlich auch stark diese, es muss erst was passieren, damit was passiert, Kultur, und das finde ich ist auch Teil des Problems. Also es muss was passieren, damit was passiert. Das ist so ein Kreis, in dem die Gesellschaft gerade auch gefangen ist. Und neben der, also das hängt auch zusammen mit dieser Regulierungskultur.
Und die Verantwortung wird natürlich auch nicht kleiner, ne, mit dem Thema Klima, das auch noch sehr stark hineingeht. Aber ich glaube, da ist eben auch diese Linse, die nochmal sehr klar wird durch diesen Case, den wir heute mit euch so durchstritten haben, welche Aspekte eben doch mit reinspielen, ne? Also sowohl die Regulierung, aber auch das Verantwortung übernehmen, gleichzeitig dieser Layer von gesellschaftspolitischen Entscheidungen, wohin geht das Geld, übernimmt der Staat auch mit Verantwortung, wird alles in die private Hand verschoben. Also es ist wirklich eine Vielschichtigkeit, die natürlich immer zusammenspielt. Aber das haben wir heute auch schon in vielen Beiträgen gehört. Das Mitdenken und Reflektieren hilft natürlich auch, die eigene Handlungsfähigkeit oder die eigenen Handlungsrichtungen aktiver zu steuern und sich einfach bewusst zu sein, in welchem Umfeld man arbeitet. Und wir schließen jetzt ab mit einem letzten Zitat von Ed Wall. Und vielleicht sagt Uli dann nochmal drei letzte Worte.
I think that when we're looking at concerns around climate change, I think that there's probably, again, this comes down to questions of how do we advise our clients? How do we have an impact in a wider world where the economic direction of travel is one of more neoliberal approaches that aim to maximize profit and not environmental value? But how do we have an impact in those conversations? There are some very persuasive visionary architects and landscape architects, and if they use their energy and their persuasion around concerns for climate or social justice, rather than concerns for, you know, particular value of the project or the particular finishes that they would like within their buildings, then I think that there could be greater change. But I suppose that the question has to be, what is the individual and collective ambition of the architect.
Vielleicht, was Ed hier zum Schluss sagt, what is individual and collective ambition of the architect, ist natürlich wichtig, vor allem wenn man jetzt nochmal konkret an das Beispiel denkt. Man sollte vielleicht auch in der täglichen Praxis immer sich bewusst sein, was für eine Verantwortung man trägt, und auch in kleinen Entscheidungen als Planerin, als Akademikerin, dass man praktisch ja viel Verantwortung, oder dass man praktisch sich der Verantwortung bewusst sein sollte, um so Sachen auch zu verhindern. Deshalb würde ich von meiner Seite sagen, stay critical, danke fürs Zuhören, und vielleicht übergebe ich euch noch das Schlusswort.
Wir kriegen erst einen großen Applaus. Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!